Hey du, denk dran, unserem Podcast auf der App deiner Wahl zu folgen, damit du keine neue Episode mehr verpasst. Und wenn du uns noch mehr unterstützen möchtest, schenk uns 5 Sterne auf Apple oder Spotify und lass uns auch noch eine tolle Rezension da.
Mit Acast Plus kannst du uns übrigens werbefrei hören und auch 24 Stunden vor dem offiziellen Launch unsere neueste Episode vor allen anderen hören. Mehr Infos in den Shownotes.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Willkommen zu einer neuen Episode von Starke Frauen, dem Podcast, in dem wir inspirierende Geschichten von Frauen erzählen, die Grenzen überwinden und Unglaubliches leisten. An meiner Seite die wundervolle, großherzige, großartige Katrin Jakob.
Und an meiner Seite die gut gelaunte, herzliche, die wundervolle Kim Seidler. Hallo, liebe Kim.
Hi.
Heute haben wir mal wieder eine Frau zu Gast, die ihr nicht aus Film, Funk und Fernsehen kennt, die uns aber so begeistert hat im Austausch und Vorgespräch, dass wir sie einfach einladen mussten. Sie ist das lebende Beispiel für den Spagat zwischen Mutterschaft und Karriere als Rechtsanwältin und wir freuen uns sehr, dass sie hier ist. Herzlich willkommen, Magdalena Markic. Und ich hoffe, ich habe deinen Namen richtig ausgesprochen.
Ganz perfekt, ganz, ganz perfekt. Hallo Katrin, hallo Kim. Vielen, vielen Dank für das Gespräch heute. Ich freue mich sehr auf euch beide und fühle mich sehr geehrt. Danke sehr.
Ja, wir uns auch. Katrin deutete es ja schon an, ne? Magdalena, du bist eine Rechtsanwältin, deren Lebensweg alles andere als gewöhnlich ist und war. Und ja, während deines Referendariats wurdest du Mutter, eine Herausforderung, die ja viele erst einmal in die Knie zwingen würde, zumindest im juristischen Fach ganz besonders. Doch du hast dich nicht beirren lassen und deine Erfahrung genutzt, um noch stärker und entschlossener zu werden.
Denn nach deinem Abschluss bist du gleich mutig ins kalte Wasser gesprungen und hast dich selbstständig gemacht mit unbändiger Willenskraft und Hingabe für den Beruf, aber auch für deine Familie.
Genau. In dieser Episode möchten wir mit dir über die Höhen und Tiefen deiner Reise, die Herausforderungen, mit denen du konfrontiert warst und bist, und wie du es geschafft hast, all dies zu bewältigen, das möchten wir mit dir heute einmal besprechen.
Liebe Magdalena, jetzt haben wir aber ganz schön viel Cliffhanger hier schon mal gedroppt. Und bevor wir auf deine Karriere und die Familie und all das, was damit einhergeht, kommen, fangen wir wie immer mit der Kindheit an. Und deswegen auch an dich die Frage, wie alle unsere, an alle unsere Gästinnen, die wir einladen, wie bist du aufgewachsen? Wer waren deine Vorbilder?
Mein Vorbild, ganz klar, in Einzahl meine Mutter, die eine unfassbar starke Frau ist. Ich bin sehr behütet aufgewachsen, obgleich einfach in der Familiengeschichte so das ein oder andere auch ziemlich große Drama passiert sind. Aber ich hatte eine sehr glückliche Kindheit, trotz heftigen Zwischenfall, aber hatte mein Vorbild an meiner Seite, die da wirklich mit Rat und Tat zur Seite stand. Und genau, so bin ich aufgewachsen, sehr liebevoll, sehr warm umgeben und mit jedem Zuspruch, den man sich nur wünschen kann.
Gibt es irgendwelche speziellen Momente oder Ereignisse, die dich besonders geprägt haben? Das war jetzt sehr viel Mutter. Gab es auch einen Vater bei dir oder bist du tatsächlich nur bei deiner Mutter aufgewachsen?
Nein, es gab in den ersten 5 Jahren meines Lebens natürlich auch einen Vater. Mein Vater ist durch Fremdeinwirkung verstorben. Der war sehr, sehr lange so, ich bin die ältere Tochter, sehr lange Papakind. Dann ist mein Vater von uns gegangen worden und dann war meine Mutter da, die einfach die starke Schulter war und seither wirklich mich Tag ein, Tag aus inspiriert und von der ich einiges lernen konnte und nach wie vor lernen kann.
Das heißt, gab es dann irgendwann einen Stiefvater, der diese Lücke, kann man ja nicht sagen, dass man die gefüllt hat. Mir ging es ähnlich. Mein Vater hat zwar noch gelebt, aber der war dann irgendwann nicht mehr da. Dann kam ein Stiefvater, der hat so sein Bestes versucht, aber gab es eine Vaterfigur dann für dich oder blieb das bei deiner Mutter?
Ein Stiefvater nicht, aber mein Vater hatte oder hat nach wie vor sehr viele Geschwister Davon sind drei männlich und meine Onkel, klar, die konnten nie einen Vater ersetzen, aber von denen habe ich zum Beispiel sowas gelernt wie ich meinen Fahrradschlauch repariere und wie ich dann so ein Regal an die Wand bringe, weil meine Mama kann einiges, aber handwerklich wirklich nichts. Und da gab es dann die männliche Hilfe, die man vielleicht auch im klassischsten Sinne sich so vorstellen kann. Die habe ich dann da bekommen, aber einen Stiefvater gab es nicht, sondern familiären Rückhalt, dann auch männlich.
Ich will jetzt nicht weiter darauf eingehen. Du würdest, glaube ich, selber sagen, wie es dazu gekommen ist. Aber ich gehe jetzt einfach mal zur nächsten Frage über, nämlich die Werte, die dir als Kind vermittelt wurden. Ne? Gerade was auch so das starke Frausein angeht. Deine Mutter kann zwar nicht handwerkern, aber sie musste ja auch irgendwie den Vater ein bisschen mit ersetzen. Ne? Wie war das für dich? Was für ein Frauenbild ist dir auch mitgegeben worden vielleicht von deiner Mutter?
Meine Mutter ist jemand, der sehr stark auf Weiblichkeit achtet. Also die ist, ihre Hände sind immer top gepflegt. Das fällt mir als allererstes ein. Aber wir wurden halt auch Werte beigebracht, wie insbesondere ein Gerechtigkeitssinn. Der hat mich ja dann schließlich auch bis heute und auch bestimmt weiterhin sehr stark geprägt. Zusammenhalt, sehr, sehr wichtig. Liebevolle Umgebung, aber auch offen und direkt ansprechen, wenn etwas nicht in Ordnung ist, weil sie sich einfach ziemlich laut machen musste und ziemlich für ihren Standpunkt einstehen musste. Ich habe jetzt auch kroatische Wurzeln, da ist das vielleicht auch noch mal ein bisschen anders, gerade in so dörflicheren Bereichen. Und sie musste einfach wirklich ihrer Frau stehen. Also sie musste einfach wirklich sagen, nee, bis hierhin und nicht weiter, weil es gab diese leider sehr veraltete Position einfach nicht mehr, dass der Mann sagt, nee, jetzt hier ist die Grenze, das hat meine Mama gemacht und diese Werte habe ich halt mitbekommen, dass man sagt, was möchte ich nicht und das muss ich genauso kommunizieren, das muss ich genauso verlauten.
Hast du noch Geschwister? Du hattest es gerade angedeutet, du bist die Älteste. Wie viele hast du? Und sind
ich habe
auch
eine,
Jungs dabei?
Nee, ich habe eine Schwester, Moni, und ich habe keine Ahnung, wie viele Cousins und Cousinen, die bei uns zu Hause aufgewachsen sind, nachdem sie wegen des Jugoslawienkriegs geflüchtet sind. Aber tatsächlich Geschwisterkind nur eins, der Rest aber gefühlt auch so nah.
Was hat dich besonders inspiriert oder motiviert, den Weg zu gehen, den du heute gehst?
Beruflich meinst du? Also du hattest es ja gerade schon mal netterweise ein bisschen mit so einem schlanker Umgang, Katrin. Also mein Vater ist erschossen worden, das ist halt eine Straftat und das hat mich bis heute einfach dermaßen geprägt, dass ich mich insbesondere für Opferhilfe stark mache, aber auch Strafrecht generell als mein Rechtsgebiet gewählt habe, weil ich einfach gelernt habe in sehr, sehr jungen Jahren, wie wichtig es ist, in jeglicher Form Beistand zu haben, sei man auf Opfer- oder auf Täterseite, aber es ist unglaublich wichtig, ein faires Verfahren zu bekommen, wirklich ein Sprachrohr zu bekommen, aber auch emotionale Unterstützung, was ich finde, was ein Verteidiger auch zumindest in dem gewissen Umfang, den er leisten kann, erbringen sollte. Und da ist für mich einfach mein absoluter Fokus. Ich möchte mich ganz, ganz stark insbesondere für Frauen einsetzen, die Opfer von Gewalttaten, sei es körperlich oder mental, geworden sind. Und einfach sagen, nee Leute, das habt ihr nicht zu machen und schon gar nicht mit Frauen und jungen Mädchen zu machen. Und ja, dafür stehe ich einfach und das findet auf jeden Fall den Ursprung in meiner Kindheit und in der Straftat, die da passiert ist, aber halt einfach nicht nur das, sondern das, was ich dann daraus gesehen habe, was sich entwickelt hat, insbesondere halt anhand meiner Mutter, die war damals 26 Jahre alt, was eine junge Frau leisten kann, wenn sie muss und wenn man sie vor allem auch lässt. Und das finde ich unfassbar wichtig und das sollte verbreitet werden.
Definitiv. Also das ist, glaube ich, die größte Herausforderung, die ein Kind erleben kann, glaube ich. Aber gab es noch andere Prägungen in der Kindheit, die dich zu dem Menschen gemacht haben, der du jetzt bist? Also auch dein Esprit, dein Spirit, alles, was dich drivet. Ich denke, Englische, sorry.
Kein Problem, das habe ich verstanden. ja klar, also ich bin von klein auf zur Selbstverteidigung gegangen, da lernt man sowas wie Disziplin und auch nochmal ein bisschen meinen Mund aufmachen und einfach auch auf sich aufzupassen in jeglicher Form. Ich habe meine Familie und meine Freunde immer schon ganz nah bei mir gehalten, die haben mich auf jeden Fall geprägt. Ich bin nach dem Abitur, ich komme ursprünglich aus Nordrhein-Westfalen, nach Berlin gezogen, habe da studiert, musste auch da noch mal ein Stückchen schneller erwachsen werden. Das sind alles Aspekte, die heute auf jeden Fall dazu beitragen, dass ich die bin, die ich bin. Und ja, mein ganz, ganz prägendstes Element ist auf jeden Fall meine Familie, da insbesondere Mama und Schwester. Ja, und alles, was da sonst noch Hand in Hand mitgeht.
Darf ich fragen, ist der Täter oder die Täterin überführt worden? Gab es sozusagen diesen Gerechtigkeitsmoment und auch zu sehen, dass Recht dann zumindest dazu führt, dass das sozusagen Recht gesprochen wird?
Ja, klar, kannst du gerne fragen. Es gab ein Gerichtsverfahren und er wurde auch verurteilt. Im deutschen Rechtssystem gibt es ja die Unterscheidung zwischen Mord und Totschlag. Das eine bedeutet lebenslängliche Haftstrafe und das andere halt nicht zwangsweise. Er wurde wegen Totschlages verurteilt und ist dann zu 10 Jahren Haft verurteilt worden und dann nach 7,5 Jahren wieder freigekommen. Das heißt, für ihn gab es einen ziemlich guten Anwalt. Meine Mutter war damals natürlich auch anwaltlich vertreten, aber ich glaube, als 26-jährige Frau, wenn man die Leute fragt, was ist denn da passiert, sie hat keine Ahnung. Es ist einfach, das meinte ich auch mit dieser emotionalen Hilfe, die Rechtsanwältinnen vor allem bieten sollten. Ich glaube, das ist da ein bisschen fehlgegangen. Mhm. Aber ja, zumindest wurde er bestraft, er saß auch in Haft. Genau.
War sie Nebenklägerin? Also sie war Nebenklägerin? Genau. Es gibt ja einmal sozusagen das Strafrecht, das, wo der Staatsanwalt oder die Anwältin dann sagt, ich vertrete hier den Staat und hier wird Recht gesprochen. Und dann gibt es ja noch die Nebenklage und sie ist entsprechend als Nebenklägerin dann aufgetreten. Verstehe. Mhm. Und das nimmt einen natürlich, das begleitet einen ein Leben lang. Deswegen Hut ab, dass du auch gesagt hast, ich ermächtige mich selbst sozusagen. Ich will diese Seite oder auch verstehen, wie eben Recht gesprochen wird. Wann kam der Moment, dass du wusstest, ich will jetzt tatsächlich Jura studieren, ne? Auch mit dem Wissen, dass es ein total hartes Studium ist, ne? War das gleich von Anfang an? Wusstest du das schon als Kind? Wolltest du als Kind schon Rechtsanwältin werden oder kam das erst später?
Nee, das wollte ich tatsächlich fast immer schon werden. Also ganz, ganz früher gab es auch mal die Option, Astronautin zu werden, aber das wäre, glaube ich, nochmal ein anderer Weg geworden.
Meinst du?
Vermutlich schon. Ich bin 91 geboren und da war ja Kriegsbeginn in Jugoslawien und ich habe wirklich allen in den Ohren gelegen von klein auf, das ist ungerecht, nein, warum das nicht, warum jenes nicht. Und ich war immer schon sehr diskussionsfreudig und konnte mich immer schon aber sehr gut für andere einsetzen, manchmal ein Tick besser als für mich selbst. Und ich glaube, das war wirklich sehr früh schon sehr absehbar. Und in meiner Abi-Zeitung steht zum Beispiel, ja, Lena wird auf jeden Fall Anwältin, weil die für alle anderen die Noten verhandelt und so. ich glaube, da führte fast kein Weg dran vorbei.
Das heißt, du warst auch nicht schüchtern als Kind und hast erstmal in der Ecke gestanden und geguckt, sondern du hast schon gleich gesagt, so Leute, geht das nicht so, jetzt hört mir mal zu. Oder kam das erst später?
Nee, das war glaube ich, tatsächlich immer schon so. Das schüchtern war ich noch nie.
Und was waren deine Lieblingsfächer?
Auf jeden Fall Sport und Deutsch. Absolutes Hassfach Mathe, aber Sport und Deutsch fand ich immer gut.
Verstehe.
Während deines Jurastudiums, was waren so deine prägenden Erlebnisse?
Wir hatten in der Ersti-Woche so ein Vortreffen und wie gesagt, ich bin halt aus Nordrhein-Westfalen nach Berlin gezogen, habe zwar in Potsdam studiert, aber die Feiern und so haben meistens in Berlin stattgefunden und da hatten wir so ein Treffen vereinbart und ich hatte überhaupt keine Lust, so viele fremde Menschen auf einmal kennenzulernen und stand vor dieser Bar und mir sieht man sehr schnell an, Laune ist heute nicht so und mich hat dann trotzdem so eine, ich sag mal, Verrückte angesprochen, musst du auch zu dem Jura-Treffen und so, und ich habe da wirklich richtig unfreundlich geantwortet. Ende vom Lied, Sarah ist heute nach wie vor meine beste Freundin, weil das irgendwie gepasst hat. Ich hatte gar keinen Bock und die hat einfach nicht aufgehört und das fand ich dann irgendwie doch sympathisch. Das hat mich sehr geprägt, weil das irgendwie auch die ganze Potsdam-Zeit ziemlich gut wiedergibt. Dann bin ich halt irgendwann zurückgezogen, weil es einfach familiär bedingt wichtig war, dass ich wieder hier bin. Also Nordrhein-Westfalen bin und aber für mich war meine gesamte Studienzeit weg von allen, einfach 500 Kilometer in meiner Stadt, nach wie vor meine Lieblingsstadt, also Berlin. Das war wirklich eine unfassbar schöne Zeit und ich würde sie für nichts auf der Welt missen wollen.
Du bist dann während deines Referendariats schwanger geworden, ne?
Genau, ja.
War das ein Wunsch von dir?
Nee, es war nicht geplant. Aber als ich dann von der Schwangerschaft erfahren habe, war für mich klar, ich werde das Kind bekommen, weil es nicht gewünscht war. Es war halt einfach nicht geplant. Und das war ordentlich.
Entschuldige, magst du noch mal ganz kurz erklären, was ein Referendariat ist für alle, die, also es gehört zu deinem Studium, Abschlussjahr dazu? Aber wie können wir uns das Referendariat vorstellen?
Also wir haben erst das Studium hinter uns gebracht. Das beendet man mit dem ersten Staatsexamen. Und wenn man das erste Staatsexamen hat, kann man sich für das Referendariat bei dem jeweiligen Oberlandesgericht bewerben. Und dann, sobald man begonnen hat mit dem Referendariat, ist man 2 Jahre lang in der Ausbildung und schreibt danach das zweite Staatsexamen. Und danach ist man dann Volljurist. Vorher ist man Diplomjurist. Muss mal kurz überlegen, ob das wirklich überall so heißt. Ich weiß nicht, ob das vielleicht in manchen Bundesländern, aber man ist Volljurist in jedem Bundesland nach 2 Staatsexaminern. Ja. Genau, und innerhalb dieser 2 Jahre durchläuft man verschiedene Stationen. Also hier in Nordrhein-Westfalen sind wir 5 Monate beim Richter, 3 Monate bei der Staatsanwaltschaft und so weiter und so weiter. Und ich habe dann meinen Sohn relativ früh, also vor Ablauf des ersten Jahres bekommen. Aber das Referendariat ist quasi, das haben Lehrer ja auch, das ist nach dem Studium die praktische Ausbildungszeit.
Wie hat dein Referendariatsgeber, ich will jetzt nicht Arbeitgeber, ist ja Quatsch, aber Referendariatsgeber, ich hoffe, du weißt.
Das Gericht.
Darauf reagiert?
Nicht so schön. Ich habe das meinem direkten Vorgesetzten, also wir haben so eine Referendarabteilung und da bin ich halt hingegangen, als die 12 Wochen vorbei waren, also diese ersten 12, wir warten mal ab, ob alles gut geht, Wochen. Bin ich da hingegangen und meinte, ja, folgendes, ich bin schwanger. Und dann kamen erst so Sprüche wie, ja, ist ja ein sehr toller Zeitpunkt im Referendariat und das kann ja da nichts mehr werden und so. Und ja, sie müssen die Zeit auf jeden Fall hinten dranhängen. Was Schwachsinn ist, ich habe mich dann da selber stark eingelesen und dann hieß es halt, nee, wir müssen sie außer Dienst setzen. Sie können jetzt das nicht in der vorgegebenen Zeit beenden. Das geht nicht. Ende vom Lied ist, es ging doch, weil man kann vor der Entbindung auf die 6 Wochen vorgeburtlichen Mutterschutz verzichten. Die 8 Wochen nach Entbindung sind dann gesetzlich verpflichtend, also da geht kein Weg dran vorbei. Und in meinem Fall war das so, mein Sohn kam montags zur Welt, freitags davor habe ich noch eine Klausur geschrieben und Punkt, 8 Wochen nach diesem Montag war ich wieder im Dienst. Und dann ging es weiter.
Krass.
Aber da kann ich auch gleich nochmal zu kommen.
Vielleicht ganz kurz nochmal zur Quotenlage. Ne? Was würdest du sagen, auch dein Eindruck, ob jetzt da im Referendariat oder auch im Studium, vielleicht sind das ja unterschiedliche Wahrnehmungen, aber was würdest du sagen, wie groß ist der Frauenanteil in dem jeweils einen und dem anderen gewesen bei dir? Nur eine Schätzung.
Also der Studienteil auf jeden Fall deutlich geringer, der Frauenanteil.
Okay.
Also wenn's gut läuft für die Frauenquote, dann waren es 35% vielleicht. Vielleicht wohlwollend auch 40, aber überwiegend männlich. Und im Referendariat war es immer noch ein höherer männlicher Anteil, aber nicht mehr ganz so deutlich. Also da ist es näher an der 50-50-Grenze, würde ich schätzen.
Aber dein Vorgesetzter in Anführungsstrichen war auf jeden Fall ein Mann, so wie er reagiert hat. Obwohl, hätte auch vielleicht von einer Frau kommen können. Wer weiß, aber gut. Der hat dir auf jeden Fall nicht geholfen zu sagen, okay, wir versuchen hier mal ein bisschen gemeinsam eine Lösung zu finden, sondern hat dich ein bisschen mit dem Problem auch wieder Anführungsgänsefüßchen in die Luft allein gelassen. Ne? Das ist jetzt
eigentlich
schon
so das, was Lore Maria Pesche Gutzeit aus den 80er Jahren eigentlich erzählt hatte, ne? Wo sie sozusagen in der Presseabteilung hier in Hamburg ihre Referendariat machen wollte. Und
60er, 70er Jahre.
60er? Okay. Ja. Und der Typ dann sagte, ja, ich nehme keine Frauen, weil die können schwanger werden.
Genau. Gern auch nochmal in diese Folge reinhören. Genau. Leider ist sie ja letztes Jahr von uns gegangen, die gute Lore. Aber zurück zu dir.
Genau.
Darf ich auch nochmal fragen? Du sagst immer, wenn du es nicht beantworten möchtest, aber es gab noch einen Vater dazu, weil so ein Säugling dann nach 2 Monaten irgendwo zu lassen, das ist ja schon, also auch für die Frau und biologisch und mit allem, was da so hormonell losgeht, ist das ja schon schwierig genug. Und das dann in fremde Hände zu geben versus einem Vater in die Hände zu drücken und zu sagen, jetzt bist du mal dran. Wie war das bei dir? Konntest du auf den Vater zählen beziehungsweise auf deine Familie?
Sowohl als auch. Also der Vater ist dann in Elternzeit gegangen, aber meine Mama war halt auch oft da, meine Schwester, die halt zusätzlich noch geschaut haben. Aber es war tatsächlich so, es hat mich dann, wenn es, also wir hatten während der Ausbildung ganz viel Online-Veranstaltungen, das hat mir so ein bisschen geholfen, weil ich ja dann im Endeffekt mich angemeldet habe und ganz ehrlich manchmal auch nicht da saß. Aber das hat mich halt innerlich schon zerrissen, dann zu wissen nach den 8 Wochen, ja, ich gehe jetzt. Mhm. Und es war jetzt nicht sonderlich hilfreich, dass eben jener Referendarabteilungsmitarbeiter dann auch regelmäßig sagt, ja, ist aber auch Kindeswohlgefährdung und was machen sie denn hier? Und was? Ich hab meinen Sohn nicht aus dem Fenster hängen lassen und ein bisschen gelüftet. Der war beim Vater. Der war beim Vater, aber das war so.
Oh, so sag mal.
Es wurde so verurteilt, wo ich mir einfach dachte, ich will doch für meinen Sohn das Beste. Und klar, das hat mich immer mehr angespornt, aber innerlich ging es mir nicht gut damit. Ich dachte mir halt regelmäßig, boah, was ist, wenn er dich jetzt vermisst und wenn du jetzt, was weiß ich, was für Schäden bei dem anrichtest. Tatsächlich hat er fast nur geschlafen und ich habe nachts auf meinen Schlaf verzichtet, um mit ihm einfach so viel Zeit wie nur eben möglich zu verbringen. Aber dieser Druck, der nochmal dazu kam, wirklich so Kindswohlgefährdung, ist auch wirklich kein schöner Ausdruck.
Voll.
Schöner Juristenbegriff, der wie so eine Ohrfeige klingt, ja. Auch, ne? Wenn man schon sieht, da zerreißt sich jemand, um das Beste zu geben, anstatt ihn hochzuheben oder in dem Fall sie hochzuheben, dann auch noch oben.
Ja.
Und dann noch von oben drauf zu hauen.
Zu supporten auch, ne?
Über welches Jahr sprechen wir hier? Also wir reden jetzt nicht von den 80er Jahren, sondern es muss kürzlich gewesen sein. War das vor Corona oder danach?
Mein Sohn ist im März 2022 zur Welt gekommen. Also Endlauf,
genau. Auch das noch. Aber daher auch möglicherweise diese Online-Veranstaltungen möglich, ne? Was ein bisschen abfedert, auch in dem Stress irgendwo physisch anwesend zu sein und dann auch noch die Zeit für den Weg dahin mit einplanen zu müssen.
Genau.
Verstehe.
Da gibt es ja gerade auch wieder die Diskussion im Bereich Arbeitgeber, die sagen, die Mitarbeitenden sollen doch bitte jetzt alle wieder ins Büro zurückkommen. Wo ja glücklicherweise auch genügend gegen anargumentieren und sagen, so ist es aber auch für Frauen möglich, auch Vollzeit arbeiten zu können, ja, wenn flexibler reagiert wird, Homeoffice möglich ist, Online-Veranstaltungen möglich sind. Ja. Wie ging es dann weiter, Magdalena?
Ja, dann ging es einfach nochmal in die nächsten Runden. Ich habe dann irgendwie versucht, diesen Spagat hinzubekommen. Der ist mir dann auch gelungen. Also bei der Ausbildung lief dann ja noch eine ganze Weile. Dann muss man irgendwann das zweite Staatsexamen schreiben. Das heißt, da wirklich sehr, sehr intensiv, sehr abartig lernen. Und da wurde es dann nochmal wirklich unschön, weil das war dann gegen Ende 22. Da war mein Sohn jetzt mal schon ein bisschen größer. Und das hieß halt für mich wirklich, da hatten wir zwar keine Präsenzveranstaltung mehr, aber ja, tagsüber für meinen Sohn da sein, also einfach auch Mama sein, genießen. Aber das bedeutet auch, nachts ist da nichts mit Schlafen, sondern Lernen. Weil ich dann aber auch einfach zum Verrecken nicht bestehen wollte. Ich wollte wirklich diesem Mann am Ende sagen, danke vielmals, ich bin Volljuristin. Sie können mich mal gerne haben, wirklich. Das ist so
hier.
Genau der. Und der hat mich richtig gut angefühlt.
Der Mittelfinger, genau.
Das war wirklich das Letzte, aber ja, dann war es vorbei, dann habe ich bestanden und dann hatte ich also
herzlichen Glückwunsch auch nochmal, wirklich Hut ab auch.
Ja, absolut.
Dankeschön. Nach der mündlichen Prüfung habe ich dann auch einfach nur noch geheult. Also ich glaube, ich habe eine halbe Stunde mich gar nicht mehr einbekommen können. Aber dann kam mein Sohn so auf mich zu.
Weil der Druck dann abgefallen ist.
Klar. Und habe ich die Zulassung zur Rechtsanwaltschaft beantragt im vergangenen November. Und bin seit dem 1.1. selbstständig in dem Bereich, den ich immer schon ausüben wollte. Und jetzt geht der Mittelfinger nochmal raus.
Und was ist das für ein Bereich? Du hattest es ja vorhin angedeutet, was dir ein besonderes Anliegen ist, ne? Wer sind deine Klientinnen? besonders Frauen wahrscheinlich, aber nicht nur. Wie bist du vorgegangen auch in der Selbstständigkeit? Das klingt ja jetzt so einfach. So, ich bin jetzt selbstständig, kommt mal alle her.
Und warum, so, warum die Selbstständigkeit?
Genau, also in dem Bereich, also ich mache vor allem Strafrecht, da sowohl, ich sag mal, Täterstrafrecht als auch Opferstrafrecht. Ich habe meinen Facharbeitslehrgang unter anderem im Familienrecht gemacht. Vor allem Gewaltschutzverfahren sind mir da einfach wichtig. Das sind so rechtlich die Bereiche, die ich vor allem abstecke. Dann, wie das mit der Selbstständigkeit lief. Ich habe bei der Bundesagentur einen Gründerzuschuss beantragt, damit es finanziell am Anfang einfach ein bisschen entspannter ist. Da muss man so einen Businessplan aufstellen und so kann man sich aber auch Hilfe vom Steuerberater suchen. Und bin dann in eine Bürogemeinschaft gegangen. Das bedeutet, da sind verschiedene selbstständige Anwälte, aber wir teilen uns die Miete, die Personalkosten. Aber das ist mir ganz wichtig zu sagen, wir sind alle selbstständige Kanzleien. Also ich arbeite dann nicht mit den anderen zusammen. Ich übernehme die Mandate, die ich möchte, die mir wichtig sind und lehne die Mandate ab, die ich nicht machen möchte. Unter anderem gestern jemanden, seine Frau ist im Frauenhaus und die ist da nicht, weil es da besonders gut geht. Und ich werde ihn nicht vertreten.
Sehr gut.
Muss dann niemandem Rechenschaft ablegen, kann ihm einfach sagen, nein, ich ohne genaue Kenntnis zu haben, möchte ich nicht, kann ich nicht. Ich finde, er hat einen Beistand verdient, aber mich nicht. Dafür stehe ich einfach nicht. Und deswegen auch die Selbstständigkeit. Ich wollte sagen können, den will ich nicht vertreten, den vielleicht doch, weil was weiß ich, ich kann das mehr nachvollziehen oder es ist plausibler oder was weiß ich was. Das ist dann alles was anderes. Und Selbstständigkeit vor allem deswegen, weil ich morgens hingehen kann, wenn mein Sohn zur Tagespflege geht und so Feierabend mache, dass ich ihn abholen kann und mir das halt mal wieder abends nachhole. Aber das ist völlig in Ordnung so. So kann ich halt wirklich beides meistern und mir geht es mit beiden gut. Mir ist beides wichtig. Ich bin nicht nur Mama, aber ich bin auch Mama und das geht für mich vor allem in der Selbstständigkeit.
Genau, es heißt Mandanten und nicht Klienten. Das hatte ich jetzt eben gerade nochmal der Ordnung halber, fiel mir jetzt gerade auf. Und was man vielleicht auch nochmal erwähnen muss, du hast eine 24/7-Hotline für solche Fälle auch und natürlich auch für deine Mandantschaft, aber vielleicht für andere auch. Magst du mal ein bisschen erzählen, erstens, wie es dazu kam, zweitens, wie du das auch noch handelst? Ne? 24/7 heißt rund um die Uhr zur Verfügung stehen oder zumindest irgendwo eine Box zu haben, wo man Leuten die Möglichkeit gibt, etwas zu hinterlassen.
Genau. Die Idee kam mir vor allem deswegen, weil ich mir dachte, die Menschen, die ich vor allem erreichen möchte oder für die ich vor allem die Anlaufstelle sein möchte, sind oft auch nicht in den brenzlichen Situationen zu den Büros gelegen oder normalerweise geöffnet haben. Insbesondere wird an Wochenenden getrunken, um mal bei dem Gewaltschutzverfahren zu bleiben. Da erreicht man Kanzleien selten. Oft aber auch Inhaftierungen finden abends statt. Unterbringungen in Frauenhäusern können mal von kurz auch knapp passieren und dass man dann halt irgendwie doch Hilfe und Beistand braucht. Und das war für mich der Grund, warum ich gesagt habe, nee, ich möchte 24/7 zumindest erreichbar sein und dann, sobald die Möglichkeit besteht, auch wieder dann Kontakt aufnehmen können zu den Menschen, die Hilfe brauchen. Und das kam mir einfach, weil ich mir dachte, naja gut, wann werden denn die relevanten Taten passieren? Und das sind jetzt mal selten montags morgens um 10 Uhr, sondern eher vielleicht so freitags nachts um 3 oder so, wenn der Gang nach der Kneipe beendet ist und man sich denkt, ja jetzt raste ich mal wieder aus oder so. Da war für mich vor allem die Idee her.
Und rufen Leute wirklich um nachts um 3 an, dann für also dich und was kannst du dann tun? Also was sind so Beispiele, ohne jetzt konkrete Fälle zu benennen, aber um ein bisschen allgemeiner formuliert, was kannst du um nachts um 3 tun?
Oft sind Betroffene ja vor allem von Gewalttaten einfach so unter Schock, dass sie erstmal irgendwie mitteilen müssen, okay, pass auf, das und das ist mir passiert, was mache ich denn jetzt? Meistens haben die Frauen, es sind vor allem Frauen, oft vorher schon Kontakt zu mir aufgenommen, weil ich auch zum Beispiel Selbstverteidigung gerne lehre und einfach da unterstützend wirken möchte und sie dann irgendwann ja schon mal gehört haben, okay, irgendwas macht in dem Bereich, sodass ich dann bei den Frauen einfach nur nachfrage, ich brauche nur die Adresse, mehr nicht, alles andere bekomme ich hin. Dann rufe ich die Polizei an, schicke die hin, sage, ich komme jetzt auch dahin. Ja, es gibt ja vor allem in den größeren Städten dann Alldienste für Richter und Staatsanwältinnen. Es ist tatsächlich noch ein bisschen juristische Ausbildung, da ist Gender nicht ganz so weit verbreitet, aber ich gebe mir Mühe. oder halt bei Inhaftierung, und da versuche ich mich dann einfach mit den jeweiligen Personen in Verbindung zu setzen und zu sagen, okay, den und den Vorfall gibt es gerade, wir müssen da schnell hin. Ich hatte jetzt vor kurzem, Ende letzter Woche, einen Fall, da wurde eine Frau derartig misshandelt, dass die einfach sofort da raus musste und die konnte nichts mehr machen, als diesen einen Anruf tätigen, zu sagen, ich brauche jetzt Hilfe. Und genau dafür ist es da. Und wenn es einmal in einem Jahr genutzt wird, aber dieser einen Frau geholfen wird, dann bleibt es auch genauso. Da hängt keine Erfolgsquote dran. Es ist mir einfach wichtig, dass Betroffene eine Anlaufstelle haben.
Und ist das bundesweit? Wie ist das so bei deinen MandantInnen? Woher kommen die? Ist das eher Fokus auf NRW oder ne, für Menschen da draußen, die zuhören und sagen, gegebenenfalls möchte ich das auch in Anspruch nehmen, deine Beratung. Würdest du bundesweit annehmen?
Ja, ganz, ganz klares Ja. Es muss ein bisschen das Bauchgefühl stimmen. Es ist bei so einem ersten Telefonat schwer einzuschätzen, aber ich habe da eigentlich ein ganz gutes Gespür. Und ganz ausdrücklich, völlig egal, wo in der Bundesrepublik, jederzeit erreichbar. Mir ist wirklich das Wohl der Frauen mein allerhöchstes Gut und ich setze mich da ein ohne Punkt und Komma. Und es ist völlig egal, ob jetzt aus dem tiefsten Bayern oder Brandenburg, mir völlig wirklich sowas von wurscht. Ich helfe da, wo ich kann.
Deutsches Recht, aber nicht Dachraum, ne? Also nicht Österreich, Schweiz.
Ist einfach ein anderes Rechts, also ist einfach eine andere Rechtslehre, da kann ich gar nicht helfen.
Das ist auch nochmal wichtig für unsere, ich weiß gar nicht, 15-20%, die nämlich aus Österreich und der Schweiz uns zuhören, dass wir das nochmal klar ziehen, ne? Dass es eher auf Deutschland bezogen ist.
Wir haben auch Hörerinnen und Hörer im Iran, wie ich feststellen. Aber das nur am Rande. Deutschsprachige Menschen in aller Welt, aber das war nochmal ein wichtiger Hinweis, Kim. Allein die geografische Nähe ist, glaube ich, bei Österreich und Schweiz eher gegeben als der Iran. Ja, gut zu wissen. Wir werden deinen Kontakt auch in die Shownotes packen.
Und viele haben ja auch immer Sorge, dass Rechtsanwälte so wahnsinnig teuer sind. Aber es gibt ja Rechtsschutz. Willst du da noch mal so 2-3 Worte zu sagen?
Ja, klar. Also entweder ist man versichert, das ist natürlich der optimale Fall, das ist aber auch ehrlich gesagt in solchen Fällen der seltenste Fall, aber es besteht die Möglichkeit, Beratungshilfe zu beantragen, es besteht die Möglichkeit, Verfahrens- oder Prozesskostenhilfe zu beantragen und zum Beispiel bei der Nebenklägergeschichte, dass man sich beiordnen lässt, dass man so eine Art Pflichtverteidiger ist für ein Opfer oder einen Angehörigen von Gewalttaten. Und an dem Geld, auch das bitte nochmal ganz, ganz dick unterstreichen, soll euer Schutz nicht scheitern. Also da bin ich mir sehr sicher, finden wir irgendeine Form von Lösung. Das ist wirklich der 2., 4., 6. Gedanke, aber auf gar keinen Fall der 1.
Okay, super. Welche Tipps hast du noch für unsere ZuhörerInnen?
Wahrscheinlich auch so ein Tipp, wo man sagt, ja, du hast leicht reden. Bitte sucht euch Hilfe. Es ist wirklich für mich, seid ihr betroffen von solchen Taten? Seid ihr betroffen von körperlicher Misshandlung, mentaler Misshandlung, was auch immer, ihr fühlt euch unwohl, sucht euch Hilfe. Aber auch wenn nicht und ihr bekommt mit, die und diejenige bräuchte vielleicht Hilfe, nicht weggucken. Das ist nicht gut, das ist keine gute Option. Unterstütze ich null. Wie schön und wie einfach man mal Probleme lösen könnte, wenn man einfach mal so nach links und rechts guckt und sagt, guck mal, hier ist meine Hand, hast du nicht Bock, dass wir den Weg schrittweise zusammengehen, dann schaffst du das schon. Ich glaube, das ist wichtig und ich glaube, das ist möglich. Und ich glaube, gerade als Frauen sollten wir uns andauernd und am besten tagtäglich die Hand reichen. Lass damit mal anfangen.
Das ist schön. Sehr schön. Natürlich auch in Freud, nicht nur in solchen Situationen, aber das versteht sich von selbst. Wenn ich das jetzt zum Beispiel beobachte in meiner Nachbarschaft, ne, oder so, und ich habe das Gefühl, ich spreche die Person an und sie verweigert sich, ja, der Kommunikation, weil sie Angst hat vielleicht vor dem Partner, was kann ich dann tun? Die Polizei rufen, was würdest du, also ich, das ist jetzt ein hypothetisches Beispiel, es ist nicht der Fall bei mir, aber würde mir das passieren und ich würde das beobachten, die Person würde sich verweigern, was für Möglichkeiten habe ich trotzdem, ihr zu helfen vielleicht?
Du hast trotzdem die Möglichkeit, die Polizei zu rufen, denn zumindest ist es einmal dann schon mal eine Akte vermerkt. Es ist sehr wahrscheinlich, dass jetzt in diesem hypothetischen Fall auch dann die Geschädigte keine Aussage machen würde. Aber irgendwann ist die Staatsanwaltschaft auch verpflichtet, ein öffentliches Interesse anzunehmen. Und es ist immer eher gegeben, je mehr Außenstehende das Ganze auch noch beobachtet haben. Also das ist gar nicht schlecht zu sagen, ich rufe trotzdem die Polizei. Und manchmal hat man ja vielleicht dann auch den Gedanken, jetzt kriegt sie erst Rechtsschläge, aber er weiß, dass sie es nicht war. Und das Problem ist, die Schläge werden auch nicht weniger, wenn wir jetzt bei Schlägen bleiben, einfach mal als Beispiel, wenn da niemand kommt. Das Einzige, was da der Vorteil für ihn wäre, ist, es ist nirgendwo vermerkt und er wäre immer erstmalig auffällig. Und das ist einfach keine gute Option. Mhm. Was auch immer gut ist, ist, die Person dann einfach abzupassen und zu sagen, du, ich habe mal mitbekommen oder sie, irgendwas scheint nicht in Ordnung zu sein. Ich wohne da und da. Falls sie mal irgendwie einen Kaffee, einen Tee trinken wollen, kommen sie doch einfach mal vorbei. Also vielleicht gar nicht direkt sagen, so, du bist Opfer einer Tat, sondern ich habe da so ein bisschen was mitbekommen. Kann sein, dass ich mich irre, aber einen Tee biete ich gerne an.
Und selbst wenn sich es vielleicht als unbegründet rausstellt, dann kann man sich wenigstens als Bürger, Bürgerin nicht den Vorwurf machen, nicht wenigstens zumindest was gesagt zu haben oder die Hand gereicht zu haben, wie du gerade gesagt hast, finde ich immer ein schönes Bild. Das ist wirklich gut zu wissen. Danke.
Ja, super. Jetzt nochmal eine breite Frage zum Abschluss. Was wünschst du dir von der Politik oder aber auch der Gesellschaft und oder?
Ganz aktuell wünsche ich mir vor allem das AfD-Verbot. Dass du sie einfach, das kann ich jetzt nicht erwähnen. Das kann ich jetzt nicht erwähnen. Das ist einfach allerhöchste Eisenbahn. Ansonsten wünsche ich mir, dass in unserer Gesellschaft ankommt, dass Frauen mindestens, aber allermindestens gleich zu behandeln sind, und zwar in allen Bereichen, sei es finanziell, sei es Führungsprozess, es ist völlig egal. Es ist aber auch wichtig anzuerkennen, bleibt die Frau beispielsweise, wie in meinem Fall nach einer Geburt, zu Hause, ist auch diese Arbeit nicht, die ist ja Mutter, sondern die Frau arbeitet. Das ist ein anstrengender Job und da gibt es keinen Feierabend. Ich wünsche mir einfach, dass es endlich wirklich auf Augenhöhe läuft, dass man das anerkennt, dass da einfach noch härter zum Beispiel vorgegangen wird, wenn man weiß, da wurde jemand verletzt, da muss man helfen, dass es nicht eingestellt wird an Mangel an Beweisen, weil die Beweise gibt es und da muss man einfach mal ein bisschen näher hingucken. Aber ich wünsche mir einfach auf der einen Seite wirklich, dass man sagt, okay, ihr werdet juristisch stärker unterstützt und ihr müsst vielleicht ein bisschen weniger Tortur durchmachen. Und auf der anderen Seite, dass man aber sagt, nee, ihr seid schon auch gleichberechtigt und zwar komplett ohne Wenn und Aber. Und ansonsten wirklich nochmal, habe ich gerade eingangs gesagt, scheiß auf die AfD.
Ja, wir lachen jetzt so, weil natürlich wir auch sorgenvoll sind, was mit Blick auf diese Partei, ne, und auch, dass die letzten Umfragen gezeigt haben, dass zumindest ein Teil der Bevölkerung das nicht interessiert, dass es da dort eben rechtsextreme und verfassungsfeindliche Tendenzen gibt und trotzdem wählen gehen, ist auch bei uns diese Hoffnung natürlich da, auch wenn wir jetzt hier gerade so laut mitgelacht haben, aber das sei nochmal erwähnt. Ja, selbstverständlich gleichberechtigt. Das ist der Titel des Buchs von Lore Maria Peschel-Gutzeit. Auch da, wir denken häufig an sie, ne, Kim? Immer mal wieder kommt dieser Name auch. Wir sind ihr persönlich begegnet. Auch eine ganz tolle Frau, eine Familienanwältin auch bis zum Schluss. Die hat ja wirklich bis ins hohe Alter noch auch sehr viel für Frauen gekämpft, aber auch für Eltern per se, auch Väter. Grüße gehen raus, wo auch immer du uns jetzt zuhörst, liebe Lore. Und damit neigt sich eine weitere, wirklich, ich kann es nicht anders sagen, inspirierende Episode von Starke Frauen dem Ende. Ganz, ganz herzliches Danke, Magdalena, dass du deine Geschichte auch mit uns geteilt hast für die Appelle. Und man spürt dir einfach diese Leidenschaft oder merkt dir diese Leidenschaft an. Und das ist wirklich wertvoll. Und das Bild der reichenden Hand ist, glaube ich, etwas, was bei uns auch noch nachwirkt und bei euch da draußen hoffentlich auch. Wir hoffen, deine wertvollen Einsichten und auch Erfahrungen haben der ein oder anderen Hörerin Mut gemacht und sie inspiriert, denn du bist wirklich ein echtes Vorbild. Danke und für Frauen überall, die den Balanceakt zwischen Beruf und Familie meistern, da kann man dich wirklich als starke Frau bezeichnen. Schön, dass du bei uns warst und Chapeau nochmal.
Ja, Chapeau wirklich. Vielen, vielen Dank. Ach, bevor wir uns verabschieden, möchten wir euch natürlich auch noch einen kleinen Ausblick auf unsere nächste Episode geben. Freut euch auf die unglaubliche Geschichte von Anne Lister.
Vergesst natürlich nicht, unseren Podcast zu abonnieren und uns auf Instagram zu folgen. So verpasst ihr keine Episode. Das ist immer so ein schöner Abschlusssatz, aber das hilft uns wirklich auch, Reichweite zu bekommen.
Und denkt dran, wie Magdalena so schön gesagt hat, no AfD beziehungsweise Scheiß auf die AfD. Genau. Und auch in Bezug auf Frauenrechte, denkt daran, auch das hat verheerende Konsequenzen, wenn die AfD mehr Macht gewinnt.
Ja. So. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss. Vielen Dank. Tschüss.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.